Also, mein Name ist Robert Harting. Ich bin ehemaliger Diskuswerfer, habe 2018 aufgehört. Die Karriere war eigentlich komplett von Weltmeistertitel, Olympiasieg und ganz andere Medaillen noch. Bin ich eigentlich damit zufrieden. Momentan beschäftige ich mich mit meiner Familie. Ich habe 2019 alles vorbereitet, das Haus noch umgebaut und mein Master abgeschlossen. Bin jetzt also voll familienfähig und tauglich. Ich weiß nicht, ob die Zwillinge das auch so finden, aber ich denke schon. Und ich versuche mich jetzt ins Leben zu stürzen. Das ist ja nach dem Sport immer so was anderes. Da gibt es einen tollen Hobby-Soziologen, Simon Sinek heißt der. Der hat mal von Finite and Infinite Games gesprochen. Ne? Finite Games, die haben einen klaren Rahmen mit klaren Regeln. Und Infinite Games hat keinen Rahmen und keine Regeln. Und das ist eigentlich die wunderschönste Analogie oder Metapher, sag ich mal. Analogie ist es auch. Zum Sport beziehungsweise zwischen Sport und gesellschaftlichem Leben danach. Und deswegen, weil alles unendlich ist und es keine Regeln gibt, muss man immer selber nochmal so einen Weg finden und auf dem befinde ich mich.
Herzlich willkommen. Ein schönes langes Intro von dir. Wir sagen Moin und freuen uns, dass du dabei bist. Liebe Gold- und Blechzuhörer Robert Harting, wo hast du es dir jetzt bequem gemacht?
Ich sitze jetzt in meinem Office im Untergeschoss quasi. Das habe ich ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen umgebaut und da war Platz für ein Office. Neben meinen ganzen Dingen, die ich in meinem früheren Leben gewonnen und gesammelt habe und Ordnern meiner Frau, die nicht immer ganz geordnet sind.
Und Fabi hat bestimmt noch ein paar ergänzende Worte zu deinem Intro. Bitte, Fabi.
Ja, moin Leute natürlich und Robert, cool, dass du dabei bist, dass es geklappt hat. Freut mich sehr und ja, so ein langes Intro hatten wir noch nicht. Also damit hast du erstmal einen neuen Maßstab hier gesetzt. Aber trotzdem habe ich noch ein paar Fakten über dich mitgebracht. Und zwar am 18. Oktober 1984 bist du in Cottbus auf die Welt gekommen. Du bist ein Co-Produkt eines Diskuswerfers und einer Kugelstoßerin. Es wurde dir also schon das ein oder andere Wurfgerät in die Wiege gelegt. Dein Spitzname ist Shaggy. Aber wohl nicht, weil du gut singen kannst. Oder vielleicht doch, das finden wir noch raus. Du bist nur 2,01 Meter groß, also naja, kommst knapp an mich ran. Nur 36 Zentimeter größer. Gemeinsam haben wir wohl nur die goldene Hände und ein, zwei andere Sportlertitel. Dein Leibgericht ist möglichst viel, wenn du als stolzer Zwillingspapa überhaupt noch was abbekommst daheim. Und zu deinen Hobbys zählst du abstrakte Malerei. Also da bin ich ja mal gespannt, aber jetzt gibt's hier die volle Dröhnung. Robert Harting, schön, dass du hier bist bei Gold und Blech.
Danke.
Gold und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen.
Mit Hambüchen und Strumpf.
Und wie gesagt, es trifft ja auch auf dich zu, Olympiasieger. Du hast den Triumph schon in London 2012 gefeiert. Das hat Fabi ja irgendwie nicht gebacken bekommen. Und du hast eine künstlerische Ader. Das haben wir eben gerade erfahren. Wie kann ich mir das vorstellen? Was heißt denn abstrakte Malerei?
Ja, eine abstrakte Malerei, das passiert, wenn man sich überaltete Homepages durchliest, meine Freunde. man kann es vielleicht in den Sammelbegriff Gestaltung, ne? Mein Studium ist ja auch ein gestalterisches gewesen und Malerei war eine gewisse Zeit lang eine Auseinandersetzungsform, ja, von Gestaltung für mich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sag mal so, unter uns abstrakt ist alles das Leichteste, was es gibt. Ne? Ich meine, man kann Rot und Blau irgendwie verwenden.
Kann
und,
ich auch gut.
Ja, genau. Und das Coole ist halt, alles was rauskommt, das ist nicht wie im Sport. Im Sport geht es ja, du bist gut und du bist schlecht. Ne? Die sieht man an der Leistung, ist ja meistens metrisch. In der Kunst gibt's das nicht. In der Kunst gibt's nur, gefällt mir oder gefällt mir nicht. So. Und die Kunst ist halt deswegen auch so ungreifbar, so ein bisschen für viele. Und es hätte ja durchaus sein können, dass mein Rot- und Blau-Fleck ja 20 Millionen wert ist. Ist er aber nicht. Zumindest hat es noch nicht der Richtige entdeckt, aber den gibt es auch nicht. Aber wie gesagt, es ist eine Auseinandersetzungsform gewesen. Und momentan ist diese migriert in Drucke, in Siebdrucke. Das habe ich so zum Schluss gemacht jetzt. Papier, T-Shirts und so einen ganzen Kram. Ich habe kleine Siebdruckerei bei mir hier im Atelier. Das macht auch ziemlich viel Fun und hat auch so seine Ecken, wo man sich aufregen kann. zwischendurch ja, gibt es einfach ganz normale architektonische Themen und alles, was so visuelle Reize auslöst, das löst auch in mir Reize und Impulse aus und bin halt immer am Gestalten. Nicht zuletzt habe ich auch, wie gesagt, wiederhole mich, mit Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation ja auch was Gestalterisches, was die Gesellschaft betrifft, und habe das jetzt in der Agentur so ein bisschen angefasst und versuche, im Sportmarketing zu gestalten, weil gerade die Sportkommunikation, das Sportmarketing ist ja doch ein bisschen trist und trocken. Und mal gucken, vielleicht kommt da neuer Wind rein. Deswegen ist Kunst und Malerei jetzt vielleicht ein Teil gewesen mal und auch nie tot. Ne? Aber es ist jetzt auch nicht mein Hobby, was ich jetzt mache. Ich habe eh keine Zeit, aber ich meine
so. Ja, aber ist ja cool. Siebdruck hat mein Vater übrigens auch gemacht.
Mehr als Strichmännchen hat es bei mir nicht gereicht. Ich glaube, du kennst das auch, Robert, vom Sport noch früher. Die Bewegungsabläufe, wenn die in Strichmännchen irgendwie aufgemalt worden sind, also... Wenn das abstrakte Malerei ist, dann bin ich auch ganz groß dabei. Aber wo wir gerade beim Thema sind, normalerweise machen wir das immer am Schluss, aber unsere Gäste, Robert, bringen immer irgendwie eine Kleinigkeit mit, die wir verlosen können am Ende. Also wo wir jetzt Thema abstrakte Malerei haben, ich weiß nicht, kannst du da ein Kunstwerk beisteuern oder hast du eine andere Sache, die wir im Nachgang gerne von dir verlosen dürfen?
Dürft ihr, aber aus dem Atelier wird es nichts geben, denke ich mal, weil ich das auch noch nicht so rausgebe.
Gut.
Ich lass mir was einfallen. Ich habe ja ziemlich viele, sag ich mal, personifizierte Schuhe für den Spezialeinsatz und da kann ich ja, also Spezialeinsatz-Diskus werfen, da habe ich noch ein paar übrig, da kann ich ja ein paar signieren und euch irgendwie zuschicken. Wer auch immer zu Hause Brände hat, die auslöschen oder löschen muss damit.
Gerne tun. Ja, das ist doch cool.
Danke dir.
Das ist schön. Darauf könnt ihr euch also freuen. Unter dem ersten Hashtag, quasi unter dem Ankündigungspost für dich, Robert, könnt ihr euch verlinken, beziehungsweise eine Person, die das verdient hat, und die abonniert uns dann und dann ist sie mit in der Verlosung. Lass uns über dich sprechen im Hier und Jetzt. Was machst du gerade und was beschäftigt dich zurzeit? Du hast eben schon deine Agentur angesprochen.
Ja, mich beschäftigt zurzeit ja sicherlich so ganz normal berufliche Themen, aber vor allem eigentlich Themen der Verantwortung. Das klingt jetzt ein bisschen Standard wahrscheinlich so, wenn du Daddy wirst und das ist am Anfang alles toll und cool, aber man merkt irgendwann schon, dass jede Entscheidung, jedes Handeln, jedes, sag ich mal, auch exponentielle Vorausdenken schon sehr relevant ist für den Nachwuchs. Und das ist so, was mich beschäftigt, Verantwortung. Nicht, dass ich mich der Sache nicht stellen kann, aber es ist doch nicht so leicht, wie man denkt. Und die Gesellschaft hat ja auch so ihre Veränderungen und Eindrücke. Und so will man natürlich auch versuchen, das alles mit reinzudenken in diesen ganzen Komplex. Wobei ich da ja auch manchmal das Gefühl habe, dass es vielleicht zu viel gedacht ist und ich den wesentlichen Moment, den Moment in meiner kleinen Family verpasse. Was beschäftigt mich noch? Mich beschäftigt natürlich auch noch so körperliche Gesundheit, generell allgemein. Nicht nur zuletzt durch meinen eigenen Körper, sondern aber auch so generell Gesundheit. Wenn ich jetzt durch die Straßen laufe und Menschen sehe, es fällt eigentlich relativ schnell auf, dass, sag ich mal, von 10 Leuten gefühlt 6 übergewichtig sind.
Ich setze mich auch gerade hin, mal mach den Rücken gerade.
Ne? Ja, also übergewichtig ist, muss ich sagen, also ich will jetzt nicht fett sagen oder so, aber es ist schon, man merkt schon, dass viele Menschen eben vielleicht nicht so richtig verstehen, wie Stoffwechsel funktioniert. Bei manchen Menschen könnte es natürlich auch so einmal gesundheitliche Umstände sein, die dazu geführt haben. Und so denke ich quasi auch so über die Zukunft, auch von diesem Land nach im gesundheitlichen Aspekt. Ja, mal gucken, was ich mir da einfallen lassen kann. Zucker ist ja so ein Ding, was einfach nicht in die Welt gehört, gefühlt. Ich weiß, das ist ein bisschen Boomer wahrscheinlich für viele, aber ich glaube, das ist eine Sache, auf die man verzichten kann. Und ja, vielleicht habe ich noch eine Idee, wie ich den Zucker so bekämpfe.
Ich kann das gut nachvollziehen als zweifacher Vater. Ich bin zweifacher Vater von 2 Töchtern allerdings. Und dementsprechend, gibt es auch so eine Doku, Sugar, glaube ich, heißt die. Habe ich mir auch schon mal geguckt. Schon, ja. Eigentlich schon ein Teufelzeug, muss man sagen.
Ja, das ist
absolut.
Krass, ne? Hast du recht. Ja. Fabi hat noch keine Kinder, ja. Ne? Fabi, wie sieht es denn aus bei dir?
Ist in Arbeit.
Zumindest weiß ich davon nichts, sagen wir es mal so, aber ja. Nein, bisher habe ich noch keine Kinder, lieber Robert. Aber du hast es gerade schön gesagt, die verschiedenen Themen, Und ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit du dich während der aktiven Karriere auch schon mit so vielen Themen beschäftigt hast. Du warst ja immer einer, der auch viel, viel nachgedacht hat und auch viel das nach außen getragen hat. Hast du denn vor allem, seitdem du jetzt aufgehört hast mit dem Profisport, irgendwo auch eine neue Seite an dir entdeckt?
Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich. Und zwar ist die neue Seite eigentlich eher eine, was ich jetzt meine, ist eigentlich Konsequenz. Das ist so was, also ich muss mit Konsequenz neu umgehen und in mir selber quasi Konsequenz neu anlegen als Bereich, wie ich zu diesem stehe. Weil ich sag mal, mein früheres Leben war Konsequenz unmittelbar, also den nächsten Tag. Ja, wenn ich jetzt irgendwie Schlechtes gegessen habe oder falsch gelegen habe oder mich verausgabt habe, hat immer das Konsequenz unmittelbar zugeschlagen, am nächsten Tag in Form der Trainingsleistung oder Wettkampfleistung und dadurch dann auch auf die Identität. Jetzt ist es ganz anders, weil jetzt passiert Konsequenz gefühlt nicht mehr. Das ist jetzt ganz anders in meinem Leben. Also wenn ich jetzt sage, heute ich arbeite nicht, dann passiert da nichts. Und wenn ich jetzt irgendwas Schlechtes esse, passiert halt nichts. Das ist alles so, darüber muss ich mich ein bisschen gerade noch zurechtfummeln und sagen wir so, Identität ist ja dann das, was daraus entsteht. Ja, lässt man das mit sich machen oder versucht man in der Situation dann seinen eigenen Stempel wieder aufzudrücken. Und also generell, Identität ist so was Neues an mir, beziehungsweise das Zielprodukt Identität ist das, woran ich jeden Tag jetzt arbeite. Und das ist ziemlich schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Aber in Bezug auf du hast ja zwei Söhne, da sieht man auch immer ganz süße Bilder.
Nee, das ist ein Pärchen, das ist ein Mädchen, ein Junge.
Ach so.
Das sage ich dir auch noch, dass du das gesagt hast und dann gibt's Ärger.
Das habe ich wirklich falsch interpretiert auf den Social Media Kanälen.
Kein Problem, das ist ein Pärchen, ja. Das eine hat immer was Rosanes an. Ja.
Das gucke ich mir nochmal genau an, aber
Sascha zieht auch gern was Rosanes an und ich habe ja heute auch so eins. Also
ja, aber die Videos, die du auf Instagram gepostet hast und so, die sind ja alle ziemlich niedlich. Da hast du dich ja vielleicht auch neu erfunden. Also ich meine, ich weiß, wie auf magische Art sich das Leben ändert mit zwei Kindern. Ich habe zwei Mädchen, das weiß ich.
Gut so.
Da bin ich mir zumindest sicher. Auf jeden Fall, da hast du dich ja wahrscheinlich auch neu erfunden als Double Daddy quasi, oder?
Ja, gut, das ist natürlich dann auch ein ganz komplexer Vorgang. Also man hat ja aufgehört mit Sport, hat dann quasi das Studium fertig gemacht. Dann war ich ja schon ein Jahr, sag ich mal, in der offenen Gesellschaft als normaler, als privater Mensch irgendwie, nicht so öffentlich. Und dann kamen die Kinder. Also das ist alles sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und ich glaube, es gibt so diese Midlife-Crisis, die mit 40 kommt. Ich will nicht sagen, dass ich die jetzt bekomme und erwarte, aber ich glaube, das ist schon nicht alles so unberechtigt, wie viele Menschen sich da komisch fühlen, weil man hat nicht immer viel Zeit, alles zu verarbeiten. Und klar, es verändert sich alles und man kann gewisse, sag ich mal, Fragmente dieser Veränderungen kriegt man sofort verarbeitet und kann sie auch verwerten. Aber es gibt immer so eine Leerstelle noch, wo ich sage, okay, das wirkt bestimmt nochmal nach. Ja, und klar verändert sich immer das Leben so und mit Kindern, das ist auch wirklich so. Aber als Sportler war man schon immer fremdbestimmt, nie so richtig frei, jeden Tag irgendwie die gleichen Zwänge. Da dachte ich auch jetzt, okay, bei den Kindern ist es jetzt irgendwie nicht anders, das sind die Zwänge nun mal anders, ne? Von daher ist es jetzt nicht so krass anders. Also viele Menschen verändern sich ja persönlich, die erkennen Abhängigkeit ganz anders. Entschuldigung, ich will gar nicht so weit ausholen, aber.
Aber du bist erwachsener geworden, das hat deine Frau mal gesagt in deiner schönen Doku-Reihe, 6 Viertel. Du bist erwachsener geworden.
Ja, weiß ich nicht, kann sein. Ich weiß nicht, war das Kritik vielleicht sogar, weiß ich gar nicht. Früher haben wir, also was ich sehr vermisse, muss ich sagen, ist so mit dummes Sportlergequatsche.
Oh ja, ich verstehe.
Ja, vermisse ich wirklich.
Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.
Ja doch, weil das ist der größte Unterschied überhaupt. Ja, also was man so redet, über was man so lacht, und das ist alles so
oberflächlich naiv und dumm manchmal, ne?
Ja, irgendwie so. Völlig wertelos und auch, ja, keine Ahnung.
Ja, man muss auch mal einfach sein.
Das stimmt.
Aber das ist so ein schöner Übergang, Robert. Würdest du in dem Kontext deinen Kindern empfehlen, zum Profisport nachher zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde halt Sport, und das vergessen ganz viele auch in der Gesellschaft, ganz viele Menschen, das hat sicherlich immer schöne Seiten mit Medaillen und Gewinnen und Siegen. Aber es hat auch so essentielle Seiten, und das ist quasi ein bisschen Selbsterkenntnis, Disziplin, Miteinander, Orientierung. Diese Dinge lernt man alle, bevor man vielleicht erfolgreich wird. Und das ist jetzt nicht ohne. Und das ist, kann jeder gut gebrauchen. Meine Kinder, ich hoffe, dass das denen auch gefällt. Das ist ja auch immer so eine Sache mit erfolgreichen Eltern. Meine Frau ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Also die ist auch Vize-Europameisterin und sowas alles. Mhm. Also das ist dann auch sehr schwer, ne? Deswegen kann man schon mal sagen, dass vielleicht der gleiche Sport eher ungünstig wird. Ja, aber jetzt ist es ja so, dass meine Tochter, die ist ziemlich stark im Oberarm, vielleicht spielt er Tennis, weiß ich ja nicht, mal gucken. Und mein Sohn, der wird ja mindestens 2,10 Meter groß, 2,15 Meter groß, da ist sowieso nicht mehr viel mit Sport zu machen, da gibt dann nur noch Basketball, Volleyball, ja, irgendwas Großes.
Aber sie sehen sich verdammt ähnlich.
Nicht mehr viel Auswahl.
Noch.
Hast du mal geguckt jetzt?
Noch. Nee. Ich habe mir ja schon was, aber das junge Mädchen, das beschäftigt mich gerade immer noch. Aber egal.
Sascha, sollen wir mal zocken, oder? Wenn du hier von jungen Mädchen redest, ich habe da, mir ist da ja was zu Ohren gekommen.
Ja, und zwar, du gibst ja die Alltagstipps in Verbindung mit der AOK. Und es wird, glaube ich, Zeit, dass wir jetzt mal die erste Hambüchen-Podcast-Challenge hier einleiten. Fabi tritt immer gegen unsere Gäste an und ich habe da was vorbereitet. Dazu nochmal schnell zurückgesprungen, kleinesiege.de, ja, heißt da eine Seite. Und da gibt es unter anderem die Frage, das muss ich jetzt mal vorlesen, welches Tier man beim Sport ist, Gepard, gehetztes Reh oder glückliche Qualle? Und da habe ich mir gedacht, wir spielen jetzt mal Tiere raten und habe meine 2-jährige Tochter gefragt, noch 2 ist sie noch gar nicht, ob sie kurz mal Tiere benennen kann. Und ihr müsst jetzt raten. Ihr kriegt jetzt Tiere und wer als erstes 5 hat, hat gewonnen.
Das kann ja was werden.
Also, ich erkläre es euch kurz. Ich mache nur kurz mal einen Testpfeil. Hört ihr das beide?
Nani.
Ja, habe ich gehört.
Mami gehört, gefühlt.
Okay, das hieß Nase. Also es ist, manches ist einfach, manches ist schwerer, ja?
What? Das kann nicht Nase heißen.
Also. Aber sagt sie den Tiernamen oder macht sie das Geräusch des Tiers?
Sie sagt eigentlich den Tiernamen. Manchmal macht sie das Geräusch und sagt danach den Tiernamen. Also, ist nicht ganz einfach.
Okay.
Also, auf geht's. Erstes Tier.
Tiger.
Tiger.
Ich glaube, ich habe das Tiger, ja.
Wer hat das gesagt?
Tiger, würde ich. Nee. Was sagst du, Fabi? Du sagst Tiger?
Ich sag Tiger.
Ich sage Ziege.
Nein, es ist Tiger.
Ah.
Okay.
Zack. Ich dachte, Tiger ist zu ich hab das jetzt im zweiten. Ja.
Also sofort reinbrüllen, ja?
Ja, wow.
Wow, wow. Oh. Hund.
Ja. Hund.
Wow.
1-1. Nächstes Tier.
Miam!
Katze.
Ja. Was ist das?
Miam! Miam!
Katze?
Ja. Ja, Katze. Das hat Fabi geraten. 2-1. Jetzt kommt.
Ja, ich habe gar nicht gehört. Das,
Fabi hat zuerst
gesagt.
Ich bin Phantom.
Nee, du hast schon Katze gesagt am Anfang. Also, weiter geht's.
Affe.
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 Ja, Affe. Robert. 2-2. Oh,
AB.
Als nächstes kommt das nächste Tier.
Bär.
Ja. Bär.
Robert, der Bär sagt Bär. Also 3-2 für Robert.
Oh, das war aber fast zeitgleich. Ich hatte es irgendwie spür.
Okay, weiter geht's.
Löwe.
Löwe.
Wer war das?
Da war ich schneller. Ich! Hallo?
Also, man muss ja mal sagen, das kannst du mal vergessen, ja, Kumpel, weil. Also es wird wahrscheinlich hier irgendwie mit dieser Audiospur zu tun haben.
Ja, bestimmt. Das dauert bei dir länger, bis das hier oben ist, so groß wie du bist.
Okay, kann sein, ne? Aber ich Almosen für auch die kleinen.
Okay, 3-3, jetzt geben. Geht's los.
Wir können ja auch einen Finger heben. Wer als erstes den Finger hebt? Das ist hier mit dem Video, ist das.
Wir haben nur eine Stunde Zeit, jetzt verlabert euch nicht hier. Zack, auf geht's weiter.
Ja, sorry.
Hasi.
Hase.
Oh, scheiß, der hat die Hand früher gehoben. Okay, machen wir.
Ja, Robert.
Wie viel steht's? Strunk?
4-3, Robert, du hast ein Match.
Oh.
Matchfrage jetzt quasi. Nächstes Tier.
Schappi. Chappy.
Was? Das ist kein Tier.
Papi. Papi ist das Tier.
Chappy.
Ja. Nein, es ist Schafe.
Oh. Ja, ich wusste nicht so richtig, ob das okay ist. Habe ich jetzt Minuspunkt eigentlich? Oder?
4-3 immer noch für Robert. Nächstes.
Pferd.
Oh, da war es soweit. Robert gewinnt 5-3.
Skandal.
Das ist doch toll.
Ja, super. Dankeschön.
So, und wenn wir es noch schaffen, dann machen wir nachher noch was Zweites. Ansonsten hat Robert die Hambüchen Podcast Challenge gewonnen.
Ja, Glückwunsch. Super.
Ja, toll. Was gewinne ich?
Ja, das
Foto von dir im lastiven Oberteil? Oder? Nee.
Kannst du auch haben, aber hättest du wenigstens letztens bei der Quizshow so gut performt, dann hätten wir auch gewonnen. Verdammt.
Alles also, deine Schuld. Ich war nicht schlecht. Das solltest du jetzt kurz nochmal korrigieren.
Aber lass uns
wir waren schon gut.
Über dich und deine Reise zum Olympiasieger sprechen. Da müssen wir hinkommen. Du wurdest in Cottbus geboren, 84, haben wir gesagt. Da war es noch die DDR. Ich habe gelesen, jetzt wird es kurz mal ernst, aber ich habe gelesen, du kommst eher aus einem armen Haushalt. Stimmt das? Und was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit?
Ja, das ist immer eine große Diskussion mit meiner Familie. Die will das ja immer nicht so hören. Aber jeder hat ja so Recht auf seine eigene Geschichte und auch die Kommunikation der Geschichte. Deswegen muss ich das vorweg sagen. Ich bin Mensch, der sich immer leider eher schwere Dinge merkt und nicht die schönen Dinge. Daher kann ich da auch relativ offen drüber reden. Das ist eigentlich ein Plattenbau-Ghetto gewesen. Ghetto deswegen, weil es quasi nur einen Eingang in diese große Wohnkarree gab. Das war wie so ein U, ne? Muss man sich vorstellen. Und nun weiß ich nicht die Definition von Ghetto, vielleicht habe ich die damit auch nicht so richtig. Auf jeden Fall ist es natürlich alles sehr begrenzt gewesen. Meine Mutter hat das Studium abgebrochen, weil ich im Bauch war. Ja, musste auch, ich bin schuld daran, dass sie jetzt keine Ärztin ist, aber eine Top-Krankenschwester.
Krankenschwester, ja.
Krankenhaus, ohne sie gar nicht funktioniert. Von daher hat sie auf jeden Fall ihre Berufung trotzdem nicht verfehlt. Aber ja, mein Daddy, der war dann auch immer auswärts unterwegs, um irgendwie die Kohle zu verdienen, weil es da nichts gab. Geld war immer irgendwie ein schwieriges Thema, es war immer nie ausreichend, es war es wurde immer gestritten deswegen. Es ist auch in der Schule, dann war es auch irgendwie immer auch so Kontext von Dingen, wenn man zu Weihnachten was bekommen hat und. Also das war ein elendes Thema. Also ich weiß ganz genau, wie ich immer Anwalt oder Pilot werden wollte und nicht, weil die Berufe so cool sind, sondern weil es da viel Geld gibt. Ja, das war immer meine Aussage früher. Das war eigentlich der Teil, glaube ich, der Antwort zu dieser Frage. Ne? Also
ja, absolut. Ja,
stimmt alles, korrekt.
Ja, Wahnsinn. Und trotzdem, wir hatten es eingangs ja auch erwähnt, Papa Diskuswerfer, Mama Kugelstoßerin. Das hat sich sicherlich auch geprägt. Ich meine, bei mir war Vater auch Turner, älterer Bruder hat auch geturnt. Für mich war die sportliche Richtung so ein bisschen, was heißt vorgegeben, aber es war ja im Nachgang alles richtig so. Und ich hatte ja auch da ganz schnell meine Leidenschaft entdeckt. Aber war es für dich auch relativ früh klar, in welche Richtung du dich sportlich orientierst?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war zuerst beim Fußball. Ja, das war ganz normale Gruppendynamik durch auch die Schüler, so die wir hatten, war auch ganz gut. Ich habe teilweise in Trainings von 25, 30 Leuten die einzigen Tore geschossen, obwohl ich sehr groß und sehr schlaksig eigentlich war.
Was im Sturm?
War relativ ich war ein Linksaußen, komisch, ne? Auf jeden Fall.
Da war ich auch.
Es ist so gewesen, dass ich relativ schnell in die Stammmannschaft hochgekommen bin und da war natürlich alles schon erfahren und keine Ahnung was. Und ja, also es gab die ersten Spiele. Und ich habe natürlich dann auch irgendwann spielen wollen. Ich habe den Trainer immer so gebängelt, der wechselt mich doch ein und. Und der hat dann immer weniger mit mir reagiert und gesprochen und das auch so im Training gemacht.
Und das hatte ich angekotzt.
Es gab noch nie ein klärendes Gespräch. Also, Herr Kluschinski, wenn Sie das jetzt hören, lassen Sie uns doch mal telefonieren. Nee, es war so, ich bin halt, was man mir nicht ansieht, sehr sensibel und bin einfach nicht mehr zum Training gegangen, weil ich dachte, er mag mich nicht mehr. So, und dann bin ich zum Handball gegangen und war da noch ein bisschen erfolgreicher, Tore von der Mittellinie geworfen und der Torwart war drin. Also das war eigentlich ganz geil. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl immer so für Bälle und für Kurven und also Flugkurven, und das ist alles so eine Sache. Da war ich relativ blickig. Ich konnte relativ gut beobachten. Ja. So, und im Handball war es so, dass es Freunde von meinen Eltern waren und ich nie Mitgliedsbeitrag bezahlen musste. Das war eigentlich ganz geil, bis ich dann irgendwann einen neuen Trainer bekam und der das mal aufsummiert hat und ich dann einen Haufen Schulden hatte und vor der ganzen Mannschaft rund gemacht wurde, warum ich das nicht bezahle, ob ich ein Preller bin und sonst irgendwas.
Was?
Ja,
das ist ja eine krasse Geschichte.
So eine dumme Dinger. Ja, und dann bin ich nach Hause zu meiner Mutter und dann sage ich, hey, Mama, irgendwie der Neue will jetzt das Geld und lalala. Und meine Mutter hat dann das zusammengekratzt, was da war. Das waren, glaube ich, 15 Mark, ne? D-Mark war das ja schon. Bin dann zurück, ganz stolz, 15 D-Mark, Kumpel, so wie hatte ich die ganze Weile nicht in meiner Hand, so, ne? Und dachte, okay, damit ist das Ding geritzt und ich kann hier 5 Jahre weiter spielen, gefühlt. Ja, aber er war immer noch nicht zufrieden, weil es war irgendwie auch nur ein Drittel von dem, was ich noch nachzahlen musste. So, und da hat er mich dann eben vor der ganzen Mannschaft da rund gemacht, dass es nicht reicht und was ich mir einbilde und lalala. Später habe ich dann rausgekriegt, dass die Rückraumposition auch sein Sohn hatte, ne? Und der natürlich irgendwie spielen musste.
Ja, ist ja oft so dann.
Weil an mir kam er eh nicht vorbei, so in dem Alter damals, und ja, bin ich nie wieder hingegangen. Ja, es war also die gleiche Konsequenz eigentlich. Ich habe mich dann zurückgezogen und bin nicht mehr hingegangen, dann bin ich zur Leichtathletik gegangen. Das war ja das, was meine Eltern getan hatten. Und ja, da macht man ja erstmal alles. Dann macht man einen Mehrkampf und dann wird man ja irgendwann in die vier, sag ich mal, Disziplingattungen. Wir haben ja Sprint, Sprung, Lauf, Wurf. Mhm. Lauf war ich zu schwer. Für Sprint hatte ich zu wenig Fast Twitch. Für Sprung war ich zu schwer. Und für den Wurf, da lagen mir alle Wurfdisziplinen eigentlich. Ich hatte überall so die notwendigen Kadersachen und sowas. Und dann spezialisiert sich das. Ne? Dann macht man nicht mehr mal Hammerwerfen, kein Speerwerfen mehr. Dann macht man nur noch Kugelstoß und Diskuswerfen. Und dann macht man irgendwann nur noch Diskuswerfen. Ne? So bleibt das dann übrig in der Leichtathletik. So geht es aber allen. Ne? Also jetzt nicht jedem so wie mir, aber jeder wird dann irgendwann in der Disziplin ankommen, die einfach ihm am nächsten liegt und am besten liegt. So ist das entstanden alles.
Und da hast du dann auch sofort den Wunsch gehabt, es den Leuten zu beweisen. Das habe ich im anderen Podcast mir mal angehört bei Mo Fürste. Da hast du das so erwähnt, dass das sich so gereizt hat. Ey, die können mich alle mal und jetzt suche ich mir was, dass dann auch am Ende quasi das Ergebnis rauskommt. Olympiasieger, oder war das dein Wunsch?
Genau, nee, ich hatte immer aufgrund so der finanziellen Lage meiner Eltern und auch so den Negierungen, die ich ja nur gefühlt habe, nicht wirklich da waren von den Trainern, wollte ich mich immer unabhängig machen. Ich wollte quasi den Menschen, die quasi nicht an mich geglaubt haben, denen zeigen, dass sie falsch gelegen haben. Und das war meine größte Energie, das war diese intrinsische Urkraft, ne? Mhm. Und das konnte man aber nur zeigen mit einem Vehikel. So. Und der Sportart, in der ich war, das war Leichtathletik, war das größte Vehikel eben. Der Olympiasieg. So. Und das war deswegen damals die Mission. Und ich habe bin auch ein Mensch des Bauchgefühls, hatte da auch immer so den richtigen Geschmack beziehungsweise die richtigen Entscheidungen treffen können. Und das gehört ja auch alles dazu. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, hey, ich will jetzt Olympiasieger werden, weil ich allen heimzahlen will. Das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Man muss natürlich auch so ein bisschen die Situationen lesen, immer aufpassen, ein bisschen beobachten und alles sowas machen, damit man irgendwie das ganze Ziel irgendwie geformt bekommt. Das ist ja nicht nur so, wenn man sich das im Bett ausdenkt. Also gehört schon auch noch was anderes dazu und Glück natürlich auch. Und alles sowas.
Aber was war, bevor wir mal einsteigen dann jetzt in deine olympische Geschichte auch, was war dann letztendlich der ausschlaggebende Grund für Diskus und vielleicht nicht Kugelstoßen? Du hast ja auch relativ lang beides gemacht.
Ja, das ist richtig. Also mir lag einfach das Diskuswerfen mehr, weil das zum Kugelstoßen braucht man einfach noch ein bisschen mehr Kraft und Schnelligkeit. Und ich hatte halt nicht so die richtige Schnelligkeit dafür und die richtige Kraft. Also ich war halt nirgendwo richtig gut. Ne? Ich hatte aber sehr hohe Durchschnittswerte. Mhm. Diskuswerfen ist halt eine Disziplin, wo viel Harmonie gefragt ist, aber eben auch ein hohes Leistungsvermögen innerhalb der Harmonie von Kraft, von Schnelligkeit, von Genauigkeit. Und da ich da überall gute Mittelwerte, hohe Mittelwerte hatte und die Sachen gut zusammenbringen konnte, lag ich da relativ schnell in Deutschland immer weiter vorne. Ja, und ich habe auch heimlich trainiert, ne, bei sowas. Ne? Ich habe dann immer so eine alte Halle, da gab es immer so Dachträger, wo so Löcher waren, da habe ich dann mal die Medizinbälle so durchgejagt. So. Alles ein bisschen schwer, das war Männergerät, ich war ja 15 Jahre, dann habe ich die dann mal durchgeworfen. Und dadurch hatte ich natürlich auch so den 7 PS-Arm erstmal entwickelt, der später dann der 7 PS-Arm wurde. Ne? Aber
ja. Geil. Wo du gerade 7 sagst, 2007 war ja so dein erstes richtig erfolgreiches Jahr bei den Herren, WM Silber. Da hatten wir eh ein starkes Jahr in Deutschland. Ich hatte WM Gold damals, du WM Silber. Dann kamen deine ersten Olympischen Spiele in Peking.
Und dann habt ihr vierte Plätze in Peking gemacht, oder?
Ja, sei still. Das interessiert keinen Menschen. Dieser vierte Platz, ja, der ist
Podcast
einfach...
Podcast muss ja auch die andere Seite zeigen, ne? Mit dem Blech.
Ja, deswegen genau. Sprechen wir es ja an, Robert. Der vierte Platz ist scheiße. Brauchen wir nicht schönreden. Aber ja, was hat denn dir damals noch gefehlt, um den Sprung aufs Podium zu schaffen?
Entspannung. Also ich bin da schon, wie gesagt, immer sensibel gewesen und halt auch gegenüber den ganzen Systemen, dem Funktionärsystem, dem Trainer, den alten Geschichten. Ich hatte nun mal einen Trainer, der aus dem Osten kam und die Zeitung oder die Medien hatten damals entdeckt, dass quasi da eine Unstimmigkeit zwischen den Unterschriften aller Trainer in der deutschen Olympiamannschaft war und denen quasi, die in der DDR quasi gearbeitet hatten. Und das ist ja eine ewige Geschichte. Da mussten die Trainer ja immer alles quasi offenlegen, was sie gemacht haben. Und da wurden sie ja irgendwie verurteilt. Aber es hörte irgendwie nie auf. Ne? Und Fakt ist eins, da gab es wieder eine Unstimmigkeit. Und dann sind dann die Medien so ein bisschen auf meinen Trainer und haben dann wirklich die letzten 8 Wochen nur gestört. Ja, und das kannst du natürlich in der Olympia-Vorbereitung überhaupt nicht gebrauchen. Dazu war ich halt noch extrem verletzt. Und habe mich immer wieder durchgekämpft und meine Sehnen taten immer weh. Das war alles anstrengend einfach. Ja, und das führt natürlich dann einfach zu Disbalancen. Ne? Und deswegen bin ich dann nur Vierter geworden. Das Jahr davor, 2007, das war eigentlich ganz cool, weil da war ich das erste Mal Deutscher Meister bei den Männern. Ich war ja noch Junior und da war vogelfrei. Ne? Das war einfach das Geilste auch, so wie es ist. Muss man ganz klar sagen. Wo nichts zu verlieren geht und wenn man ein bisschen was drauf hat, das ist eigentlich eine ziemlich gesunde Situation für den Sportler.
Aber dann lass uns trotzdem jetzt weiterspringen, 4 Jahre zu deinem großen Triumph. 2012, London. Fabi hat es immer noch nicht geschafft, da nach ganz oben zu springen.
Schön, dass da du 2 Meter.
Robert noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall. Ja, ich habe ja leicht reden. Ich bin ja Blech in dieser Nummer hier. Aber egal. Lass uns in deine Geschichte eintauchen. London. Ja, erzähl mal. Wie war das Erlebnis London für dich?
Ja, London war einfach auch ganz anders. Also die Jahre zuvor, die ja irgendwie im Rausch, sag ich mal, Medaillen produziert haben, war in London anders. Da ging es auch irgendwie so nochmal um Verantwortung so ein bisschen. Ich war ja damals, ich habe noch nach wie vor auch einen inoffiziellen Weltrekord. 3,5 Jahre sind quasi 1100 Tage ungeschlagen. Das ist ja in der Disziplin, in der ich drin war, sehr, 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 sehr selten. Das ist ja der Weltrekord.
29 Wettkämpfe, glaube ich, ne?
Genau, und die Olympischen Spiele waren der 29. Wettkampf.
Ah, okay.
Ja, und da fange ich dann irgendwie plötzlich an, so abergläubisch zu werden. Mein Nummernschild hatte plötzlich 29, also ein Kram. Es war furchtbar, ja. Und Quersummen aus meiner Historie. Ich hatte einen langfristigen oder langjährigen Konkurrenten. Aus Polen kam der. Und der hatte immer die geraden Jahre gewonnen. Also, ne? Oder war die geraden Jahre immer besser als ich? Also 6, 8, 10 und dann war 12 wieder ein gerades Jahr.
Mhm.
Und deswegen gab es da ein bisschen Panik überall. Aber ich sag mal so, an sich war ich echt gut vorbereitet. Ich hatte gute Trainingsleistungen, war eigentlich irgendwie alles machbar und auch das war der Grund wahrscheinlich, warum die Situation dann sehr, sehr schwer war. Es war eigentlich zu leicht. Ich brauche immer so ein bisschen Gegenwind und ich brauche so ein bisschen den Zweifel links und rechts. Und der Wettkampf, der war das schlechteste im ganzen Jahr. Es war einfach der absolut furchtbarste. Okay. Also von nicht vom Erlebnis her und vom Ausgang her, aber so von der technischen Gestaltung. Also ich hatte wirklich den ersten 5. Versuch, konnte ich ja erst die Weite, sag ich mal, hinlegen, die dann auch zum Sieg gereicht hat. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe da auch da gemerkt, wie auch bei meiner Hochzeit oder der Geburt meiner Kinder, ab einer gewissen
Level, was du nicht kontrollieren kannst?
Ja, da steigt mein Empfinden irgendwie aus. Und da bin ich so ein bisschen ohnmächtig, bin aber wach. So, ne? Und da gucke ich dann irgendwie nur zu. Das ist so komisch. Auf jeden Fall war es so, dass meine Beine waren so richtig schwer, so als wenn sie 100 Kilo gewogen hätten. Und ich musste mich da so durchkämpfen. Ich musste irgendwie sagen, Robert, das kann doch nicht sein, dass das jetzt ausgerechnet wird, das geht nicht. Mhm. Und die Olympischen Spiele waren einfach auch zu krass für mich. Ja? Also am Ende ist es geil ausgegangen und ich habe gewonnen. Und Himmel, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich mein Leben lang wahrscheinlich auch ein bisschen unglücklich gewesen. Weil ich das ja auch immer wollte so und die Leidenschaft am Sport immer zurückgesteckte. Ja? Also es gibt ja Sportler, die machen das aus Leidenschaft und lieben das und gehen jeden Tag dahin und oh geil, und der Lifestyle, den Kram habe ich nie gemacht. Ja? Ich hatte ja eigentlich erzählt, mein der Sinn für mich war quasi allen zu beweisen, was sie nicht an mir geglaubt haben. Ne? Deswegen hat diese Energie, diese Leidenschaftsenergie dieser Sportart, Leichtathletik nie so richtig mich gepusht, ne? Und mich getragen. Deswegen war es so wichtig, dass ich gewonnen habe und gewinnen müsste auch, um mich selber da an der ganzen Sache zu halten, also über Wasser zu halten. Aber wie gesagt, das war auch nochmal eine Prüfung so ein bisschen, dieser ganze Olympische Tag, weil es gibt ja nicht nur, ich war nicht nur vielleicht nicht fit an diesem Tag, sondern es gab auch noch so Kampfrichter, die plötzlich Einfluss auf meine Rhythmen genommen haben, mich im Wurf unterbrochen, sag ich mal, Kontrahenten, die im Wettkampf waren, haben Kampfrichter angesprochen, die sollten noch bei mir mal was kontrollieren. Dann kam der Kampfrichter zu mir und hat mein Tape gecheckt, irgendwie genau vor dem Wurf und so. Also richtig so kleine psychologische Tests. Also ich wurde von links und rechts, von mir selber, von der Konkurrenz, von dem Stadion, vom Staff, alle haben mich einfach prüfen wollen. An
diesem und wie Tag. Hast du es dann doch geschafft, in dem Moment, also bei dem Wurf, der ja nach links rausging, habe ich auch gehört, dass du da nie hinwirfst eigentlich. Aber wie hast du es doch geschafft, da so einen rauszubrennen?
Ich habe das nicht mit Kontrolle gemacht. Ich habe ich habe einfach gehofft, dass es reicht, weil ich wusste, wie ich mich bewegen muss und ich wusste auch ganz genau, was so netto, also an Grundbewegung da sein muss. Das habe ich versucht hinzustellen. Dann habe ich mit aller Kraft, die ich hatte in meinem Arm, ich habe so dran gedrückt an dieses Gerät da oben, dass es schon zu lange war, quasi. Wenn man zu lange an dem Gerät arbeitet, geht es ja quasi in der Rotationsrichtung weiter nach links. Deswegen ist es ja so knapp gewesen. Mhm. Habe so laut geschrien, wie ich noch nie geschrien habe. Ich habe einfach alles gegeben, so also gefühlt in mir drin. Und es hat dann ja auch nur 9 Zentimeter. Ne? Das ist nicht viel, aber es war echt knapp dann. Und dann habe ich das auch gesehen auf der Anzeigetafel. War mit, sobald ich das gesehen habe, war für mich, okay, das Ding ist jetzt vorbei für mich. Weil da war alles vorbei für mich, weil ich alles verloren hatte an Spannung, weil diese ganze Situation so extrem unangenehm war, links und rechts. Also okay, ich lege mich jetzt hin und warte einfach, ich kann nichts mehr. Ich bin jetzt hier der Seestern und hoffe, ich werde hier nicht zurück ins Meer gespült. Also so ein bisschen, es war echt, wie soll man sagen, es war machtlos. Ja? Und als ich das dann gesehen habe, ich war zwar vorne, aber ich war machtlos, jetzt nochmal reagieren zu können. Das kann man als Leichtathletiker nochmal reagieren und einer weiterwirft, dann nochmal kontern, was ja eigentlich meine Stärke war immer. Oder ja, genau bis zum Schluss. Und das war eigentlich nicht mehr da möglich. Und deswegen war das so erlösend, so der Olympiasieg. Der war nicht so berauschend, das komme ich darauf zurück. Der war so erlösend. Der war einfach, das war irgendwie alles raus aus dem Körper, während so andere Goldmedaillen so pushend waren. Ne? Da war es, brauchtest du eine Woche nicht schlafen gehen. Keine Ahnung, alles gelang dir, das war so richtig im Rausch, richtig der Junkie. Und beim Olympiasieg war das einfach nur so richtig ausgelutscht war ich danach, weil es so psychisch so anstrengend war. Meine Kniekehlen, die haben so richtig gebrannt, weil dieser Stress, den ich über den Schweiß quasi ausgesondert hatte, das war abartig einfach. Und ich bin froh, dass alles geklappt hat. Danach war es geil. Ich habe die Runde, musste ich dann auch genießen. Hat man dann zwar nicht mehr so richtig gemerkt, wie ich mich gefühlt habe, aber der Moment, der war es auch noch nicht so, es war erst im Hotel, aber der Hürdenlauf und so, das war schon eine geile Sache dann, also hatte ich schon Bock drauf. Ne? Und die Briten waren auch cool, die hatten am nächsten Tag so ein Meme gemacht, Memes, die neue Kunst des Internets, war schon nicht neu, aber die Kunst des Internets.
Auch schon mal gehört.
Die hatten dann so Batman, Superman und in der Mitte war The German, ja, weil The German war... Ja, weil über die Hürden gelaufen bin ich und da ist quasi die Fahne wie so ein Cape geflogen.
Weißt, ach ja, stimmt.
Hatte Batman, Superman, alle haben ein Cape und ich hatte dann die Deutschlandfahne als Cape.
Das war ganz geil. Großartig.
Und das war so auch komisch für mich, ne, dass das Leute mal irgendwann für mich machen sowas und war schon cool.
Ja, mega. Wenn man dich so jetzt, ich meine, die Zuhörer können das nicht direkt sehen, aber wir haben ja hier parallel noch ein Videochat offen, wenn man dich auch so grinsen sieht. Und ich habe genau so ein fettes Grinsen, wenn ich auch an meinen Olympiasieg denke. Was macht denn für dich persönlich, weil unser Podcast ist ja eigentlich so ein bisschen zum Thema Faszination Olympia. Was macht für dich persönlich die Faszination Olympia aus? Laura Ludwig sagte direkt, wenn ich an Olympia denke, denke ich an die Mensa. Ja, das kannst du natürlich auch nachvollziehen, da trifft man auch jeden. Aber was macht für dich die Faszination Olympia aus?
Das stimmt, die Mensa ist echt hoch im Kurs. Das ist komisch, ne? Also, das da, ja, also, wie so ein Port, also eine Schnittstelle zwischen allen Küchen und Menschen der Welt. Und das, also, was macht das für mich aus? Olympische Spiele macht für mich eigentlich, diese Unikat-Währung aus. Also, Olympiasieger zu sein, das verbinde ich halt mit Olympischen Spielen. Ich verbinde jetzt nicht irgendwie das Hingehen, das Mitmachen. Also die ganzen Soft-Skills, aus denen man sich dann ausruht, wenn man es irgendwie nicht gebacken kriegt, das war für mich nie erfüllend. Für mich, wenn ich an Olympische Spiele denke, denke ich auch immer an Olympiasieg. Das sind zwei untrennbare, für mich untrennbare Begriffe. Und dann auch dementsprechend auch so den Status. Der Olympiasieg ist quasi eine internationale, autonome Währung, würde ich fast sagen. Jedes Land kann damit was anfangen, außer Deutschland. Das ist wirklich so, jeder, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin und dann reden wir mit Einheimischen und sonst was, und die kennen die Sportart nicht, aber die wissen sofort, was damit gemeint ist, die kennen sofort den Status in ihrem eigenen Land, was das bedeuten würde und. Und deswegen hat mir das im Nachgang schon sehr viele Türen geöffnet, was ich nicht erwartet hatte. Wie gesagt, überall, außer in Deutschland. Das war für mich wirklich dann auch der Dank, muss ich ganz klar sagen. Und den hatte ich auch nicht erwartet. Und das finde ich auch sehr angenehm am Olympiasieg, dass Menschen plötzlich das einschätzen können, was das bedeutet. Ja, das kann ja, der Hintergrund kann ja Leistung sein, da kann ja Geld sein, wer weiß, was die Leute damit verknüpfen. Ne? Aber es hat eine Aura. Und das ist halt total toll. Und da bin ich echt dankbar, dass ich diese Aura tragen darf.
Ne? Das muss man auch mal sagen. Es wäre später noch gekommen, aber wir müssen sowieso ein bisschen springen. In der Antike war der Diskuswerfer ja auch so ein bisschen der Inbegriff des Athleten. Ja, 1896 war es ja auch mit dabei. Eine der ersten Disziplin-Toren übrigens auch. Ja, Fabi? Aber der Diskuswerfer war ja auch der pure Olympia-Athlet, so. Also, der hat ja auch aus der Historie einen großen Wert. Und ich finde es ein bisschen ungerecht, wenn dem keine Aufmerksamkeit zugegenkommt.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich dachte auch immer, mein krass, das muss doch, da gibt es eine Figur. Ja, da hat irgendeiner früher irgendwie richtig Mühe gegeben und diese Figur ist auch weltbekannt und der Diskuswerfer von Miron und ich bin Diskuswerfer, das muss doch jeder verstehen, dass das was total Wichtiges und Elementares in der Sportgeschichte ist. Aber nur weil es Geschichte ist, befähigt es nicht, quasi den Raum einzunehmen. Ja, das ist ja das, was viele Sportarten heute ja verkennen, dass bloß weil sie da sind und es sie schon immer gegeben hat, sie nicht die Berechtigung haben, weiter da zu sein. Ja, das ist, muss man ganz klar sagen. Die Gesellschaft, die Menschen, es verändert sich, der Geschmack verändert sich und da muss man eben schauen, dass man irgendwie den Anschluss nicht verliert. Und das hatte ich auch in dieser Analogie auch immer gespürt, ja, dass diese Figur zwar jedem bekannt war, aber die Sportart niemanden. Und also es war völlig, sag ich mal, auseinanderlaufend. Und das ist für mich auch immer am Anfang sehr traurig gewesen, aber irgendwann war es egal. Ich habe jetzt auch einen Garten, zum 25. Geburtstag, habe ich ein fettes Ding geschenkt bekommen. Ne? sieht geil aus und ist auch cool so, passt auch zu mir. Und also wenn ich irgendwann mal ein großes Haus besitze, mit einer ganz langen Allee, wo man so hochfährt, ne? wie man in Filmen immer sieht, wo man so ewig wie Allee hoch. Und vorne am Tor, wenn das Tor dann aufgeht, links und rechts so zwei Säulen oder links und rechts quasi diese beiden Diskuswerfer oben stehen.
Da kommt wieder Robert Harting, der Visionär, durch, so ein bisschen.
Absolut.
Robert, danke für deine Geschichten soweit. Aber ich glaube, wir müssen hier unterbrechen. Wir knacken schon wieder die Stunde. Wir haben uns immer vorgenommen, mit den Gästen die Stunde nicht zu überschreiten. Aber das schaffen wir einfach nicht. Die Geschichten sind einfach zu gut. Und deshalb teilen wir hier die Folge in Part 1 und 2. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil mit weiteren großartigen Geschichten von dir, Robert. Und uns bleibt nur noch zu sagen, tschüss, bis nächste Woche bei
Gold und Blech.
Olympiasieger, wir müssen quatschen.
Es wird besser, Sascha. Tschö.
Bis nächste Woche. Ciao.
Jo, ciao.